Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule. Hier ist Christoph Dollner-Gruber mit dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Wir haben heute eine besondere, etwas andere Ausgabe für euch. Normalerweise unterhalte ich mich hier ja mit Experten oder einer Expertin der Energieagentur und meistens ist auch noch ein externer Gast dabei. Heute kommen wir mit so einem kleinen Kreis nicht aus. Es wird wuseln bei uns, denn wir haben heute viele Gäste. Und auch inhaltlich sind wir heute ein bisschen anders unterwegs. Im Kern beschäftigen wir uns in der Energieagentur natürlich viel mit Energiethemen. Aber wir wissen auch, dass das Thema nicht nur isoliert voranzubringen ist, dass man Energie im Verbund mit anderen Aspekten betrachten muss, sozialen, ökologischen und ökonomischen. Und so beteiligen wir uns auch an Projekten, die über den Energietellerrand hinausgehen. Und über so ein Projekt sprechen wir heute. Das Projekt hat was mit Klimaschutz zu tun, es tangiert aber auch das Zusammenleben unterschiedlichster Generationen in der Stadt. Und es steht unter dem großen Trend der Urbanisierung. Obwohl es eine bestimmte, wahrscheinlich eher wohlhabende Gruppe von Menschen seit der Corona-Krise wieder eher aufs Land zieht, ist der Zuzug in den urbanen Raum, das Wachstum von Städten, eine globale Entwicklung, die einfach passiert. Und das sorgt natürlich da und dort auch für Reibungspunkte, wenn mehr Leute auf beschränktem Platz zusammenwohnen. Unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen, was die Nutzung des Platzes angeht, unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, das Neue auf das Bestehende trifft. Das Projekt, über das wir heute sprechen, will diese Reibungspunkte verstehen lernen und glätten. In Wien. Und so beitragen, dass Wien eine Smart City wird, Veränderungsprozesse gut managt und dabei durch Partizipation auch für Akzeptanz sorgt. Eine hohe Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener bei größtmöglicher Ressourcenschonung durch soziale und technische Innovationen. Das ist der zentrale Anspruch von Smart City Wien. Ausformuliert und runtergebrochen wird das in der Smart City Wien Rahmenstrategie. Was wir unter einer Smart City verstehen können und wie das funktioniert mit dem Zusammenleben in der Stadt, das erfahren wir heute ein bisschen näher. Das Projekt, um das es heute geht, heißt Woge Demo. Es wird im Rahmen der Smart Cities Initiative des Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt, ermöglicht und mich wird heute die Projektkoordinatorin durch die Folge begleiten. Katharina Kirsch Soriano da Silva von der Caritas Stadtteilarbeit. Herzlich willkommen, Katharina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Bitte stell dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katharina Kirsch Soriano da Silva. Ich bin die Leiterin der Stadtteilarbeit der Caritas der Erzdiözese Wien. Von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich Architektin, aber schon seit lange in diesem Bereich der Gemeinwesenarbeit, der Stadtteilarbeit, der partizipativen Prozesse tätig. Wir als Caritas Stadtteilarbeit setzen gemeinwesenorientierte Projekte in verschiedenen Stadtteilen Wiens, auch in Teilen Niederösterreichs um. Und ein besonderer Fokus ist hier für uns eben die Involvierung und Partizipation von Bewohnerinnen. Wir sind ja unter anderem in der sozialen und auch nachhaltigen Stadtteilentwicklung tätig, aber auch in anderen Bereichen wie beispielsweise Gesundheitsförderung, Integration, Migration.
Super, schön, dass du da bist, Katharina. Wir haben dich ja heute wegen des angesprochenen Projekts hier, das wir ja gemeinsam mit euch, Caritas Stadtteilarbeit und anderen, die wir heute noch kennenlernen werden, umsetzen. Woge Demo. Kannst du uns bitte kurz erklären, worum es dabei geht?
Ja, worum geht's dabei? Woge steht eigentlich für Wohnen für Generationen, beziehungsweise smartes Wohnen für Generationen. Wir arbeiten hier eben gemeinsam mit verschiedensten Projektpartnerinnen in einer Wohnanlage im 22. Wiener Gemeindebezirk. Diese Anlage wurde ursprünglich in den 1970er Jahren errichtet und wird aktuell erweitert. Also wie du das schon angesprochen hast, die wachsende Stadt sozusagen. Es gibt hier eben noch Grundstücksreserven, wo zusätzlicher geförderter, leistbarer Wohnraum geschaffen wird. Also eine Nachverdichtung, die Potenziale bringt, aber gleichzeitig natürlich auch Herausforderungen. Genau, also mit dem Neubau sozusagen sollen da auch Qualitäten geschaffen werden, die auch vielleicht auch ein paar Aspekte sozusagen der bisherigen Wohnanlage ausgleichen. Also beispielsweise hatte die ursprünglich in den 70er Jahren errichtete Anlage eben keine Gemeinschaftsräume. Das ist etwas, was man im Neubau sozusagen jetzt neu schaffen kann. Auch Freiräume werden sogar, da gab es vorher ein Parkdeck, da werden jetzt auch Flächen, die vorher versiegelt waren, jetzt eigentlich dann zu Grünflächen, und es wird zum Beispiel Urban Gardening möglich sein. Also das nur so, um ein bisschen Beispiele schon zu nennen, aber grundsätzlich geht es eben um diese Nachverdichtung, da unterschiedliche inhaltliche Perspektiven reinzubringen und das eben im Rahmen dieses Smart Cities Projekts zu begleiten. Auch noch ein wichtiger Aspekt in der Anlage, eben die ja schon älter ist, sind auch sehr viele Mieterinnen, die schon seit Beginn an dort wohnen, das heißt viele ältere Menschen. Und deswegen auch smartes Wohnen für Generationen. Es geht also durchaus auch darum, für verschiedene Generationen, beziehungsweise eben auch für ältere Menschen, die nochmal hier besonders in den Fokus zu rücken und deren Bedürfnisse mitzubedenken.
Super. Ich meine, du hast schon gesagt, dass diese Anlage ist in Wien im 22. Bezirk. Für die, die sich das vielleicht nicht so gut vorstellen oder die Wien nicht so genau kennen, sehr oft komme ich auch eigentlich nicht in den 22. Wie schaut es dort in der Gegend aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist in der Nähe vom Kagraner Platz, also sozusagen jetzt in der Donaustadt schon so ein kleines urbanes Zentrum, aber es ist auch ein Ort sozusagen, der sich sehr stark gewandelt hat, weil eben ursprünglich in den 70er Jahren war das also noch ein Gebiet, das eigentlich recht sozusagen im Grünen war, noch nicht so dicht verbaut, und die Anlage, die selbst eigentlich, so eben ist eine Nachkriegsanlage, relativ dicht ist, also sozusagen eine mehrstöckige Zeilenbebauung mit 8 Stockwerken und insgesamt mehr als 420 Wohneinheiten, war aber damals sozusagen eigentlich eben noch ein sozusagen auch aufgelockert bebautes Gebiet zum Teil, und das hat sich in den letzten Jahrzehnten sozusagen recht verändert, weil da eben, so wie du gesagt hast, Urbanisierung, also da sozusagen immer mehr sozusagen auch Stadt geworden ist, eigentlich immer mehr gebaut wurde und es jetzt insgesamt zu einem dichteren Gebiet geworden ist, hat auch damit zu tun, der U-Bahn, also sozusagen ursprünglich 70er Jahre noch keine U-Bahn, mittlerweile Kagraner Platz, also sehr gut angebunden mit der U1, wo man verkehrstechnisch eigentlich ganz schnell zum Beispiel auch im Zentrum von Wien ist und damit eigentlich auch tatsächlich im Stadtentwicklungsplan zum Beispiel dieses ganze Gebiet ein Zielgebiet der Stadtentwicklung, und das heißt, man kann sich schon vorstellen, ein Gebiet, wo einfach auch in der letzten Zeit sozusagen sich relativ dynamisch entwickelt hat, genau. Und die Anlage selbst, wie gesagt, so ein eigentlich typischer 70er-Jahre-Bau sozusagen, der da durchaus eben Charakteristika hat, wie wir sie sozusagen vielleicht heute nicht mehr bauen würden. Also wenn ich jetzt denke an Wärmedämmung, also die Anlage wurde auch, bevor jetzt diese Erweiterung gekommen ist, zum Beispiel auch eben, also gab es eine thermische Sanierung, eben Fragen der Barrierefreiheit, die im Neubau halt selbstverständlich sind zum Beispiel, waren da noch nicht berücksichtigt, eben auch die Freiflächen, wo es schon sozusagen auch einen Spielplatz gibt und ein bisschen gestaltet, aber zum Teil auch so dieses typische Abstandsgrün zum Beispiel. Das heißt, in der Anlage, wenn man sich das vorstellt, auch eben einige Potenziale, wo sozusagen jetzt mit diesem Smart Cities Projekt, also nicht nur der Neubau, sondern auch geschaut wird, wie kann sozusagen auch der Bestand hier noch qualitativ verbessert werden. Und von den Bewohnerinnen habe ich es eh schon gesagt, also viele auch noch Erstmieterinnen, insofern auch ältere Bewohnerinnen, aber natürlich manche auch schon ausgezogen, manche vielleicht auch verstorben ist, sozusagen hat auch da in den letzten Jahren eine Veränderung gegeben, so dass es mittlerweile auch einige jüngere Familien zugezogen sind. Und was auch noch hervorzuheben ist, eben es ist ja ein genossenschaftlicher Wohnbau, eben der Genossenschaft Schwarzertal, die ja dann auch noch zu Ort kommen wird. Und das heißt, das sind aus dieser Zeit, also das sind wirklich sehr, sehr günstige Mieten, muss man sagen. Also wenn man das im Wiener Vergleich sich ansieht, das ist dort sozusagen tatsächlich einfach ein sehr, sehr leistbares Wohnen, sowohl für die Erstmieterinnen, aber auch für die, die nachgekommen sind. Ja, so kann man sich, glaube ich, die Ausgangslage ein bisschen vorstellen.
Super. Ich oute mich jetzt ein bisschen als Banause, was die Wiener Bezirke betrifft, aber der 22. Bezirk, das ist dann Donaustadt?
Das ist Donaustadt, ja, genau.
Ja, okay, super. Perfekt. Gut, Das Projekt spielt sich ja im Umfeld von Smart Cities ab. Meiner Meinung nach das Wesentlichste an Smart Cities, ich habe es zuerst eh schon ein bisschen anklingen lassen, ist dieser umfassende Gestaltungsansatz. Das heißt, dass man sich die Zusammenleben oder der gebauten Umwelt in der Stadt auch aus unterschiedlichen Perspektiven nähert, unterschiedliche Disziplinen einbezieht. Diese Smartness von der Smart City kommt von der Digitalisierung, aber da geht es sehr stark auch um das Verhalten, um politische, soziale und Verwaltungsinnovationen in der Stadt. Und diese Vielfalt zeigt sich ja auch im Demonstrationsprojekt. Und wir beleuchten dieses Thema heute aus vier Perspektiven. Katharina, welche Perspektiven sind das?
Ja, das sind, genau, wie schon angesprochen, arbeiten wir wirklich an mehreren Perspektiven. Also wir schauen sozusagen zum einen natürlich das Wohnen. Also zum einen glaube ich, weil sie mit dem eben alternsgerechten Wohnen, also auch neue Wohnformen, Bedürfnisse an Wohnen verändern sich auch, und auch das Thema leistbares Wohnen, also wo dann eben auch der Wohnbauträger direkt im Konsortium ist und hier auch dann zu Wort kommen wird. Eine weitere Perspektive für uns ist sozusagen Klima und Energie, also was hat Nachverdichtung auch mit Klimaresilienz zu tun, wo eben hier die Energieagentur sozusagen der Partner ist und das auch begleitet und beleuchten wird. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für uns ist auch die Prozessbegleitung. Also wie ich gesagt habe, diese beschriebenen Veränderungsprozesse, das sind natürlich auch Herausforderungen für die, die schon da sind. Gleichzeitig kommen auch neue Bewohnerinnen, die sich interessieren, in den Neubau zu ziehen. Unter anderem wird hier zum Beispiel auch eine gemeinschaftliche Wohngruppe im Neubau auch, ist im Entstehen und wird aufgebaut. Und das heißt, die dritte Perspektive ist eben das Thema Prozessbegleitung und Kommunikation. Und die vierte Perspektive, die sich eben die, eben die Begleitung, Kommunikation liegt bei uns als Caritas Stadtteilarbeit, das nicht zu vergessen. Und die vierte Perspektive ist dann tatsächlich eben auch nochmal versuchen, die Bewohnerinnen selbst sozusagen, also in deren Perspektive, also quasi die Akteursperspektive derer, die schon da sind, sich anzusehen. Und wir haben hier im Konsortium auch die EFA Campus Wien, soziale Arbeit, die auch eine sozialwissenschaftliche Begleitung macht und zum Beispiel sehr viele auch Interviews, eben Beobachtungen, aber eben im Kontakt auch direkt mit den Bewohnerinnen sozusagen, deren Perspektiven sich ansieht. Genau, das wären für heute sozusagen auch diese vier Perspektiven, die wir uns gerne anschauen wollen.
Perfekt. Vielen Dank, Katharina, für das Aufmachen. Zu diesen vier Perspektiven führen wir heute vier Mini-Interviews, und zwar mit den Projektpartnern. Im ersten, Katharina hat es auch schon angesprochen, geht es um das leistbare Wohnen, die Sichtweise des Bauträgers, und der ist in diesem Fall die Schwarzertal gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsanlagen GmbH. In unserem virtuellen Aufnahmestudio haben wir jetzt Senka Nikolic bei uns. Senka, schön, dass du da bist. Bitte stell auch du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, und kannst du uns bitte auch noch kurz erklären, was ein Bauträger macht?
Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Senka Nikolic, bin für die Projektentwicklung und Technik bei der Schwarzertal zuständig, also ich leite Projektentwicklung und Technik, bin auch Prokuristin, und von der Ausbildung komme ich auch als Architektinnen rein, bin aber seit weit über Jahrzehnt in Projektentwicklung, Projektleitung tätig. Schwarzertal ist ein gemeinnütziges Wohnbauunternehmen und trägt eine soziale Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Gesellschaft. Unsere Schwerpunkte liegen im Neubau und in der Verwaltung von Wohnräumen, vorrangig Mietwohnungen, sowie in der bestmöglichen Betreuung unserer Kunden. Wir begleiten den Wandel des Wohnbaus und sind für neue Ideen sehr offen und arbeiten mit Begeisterung an die Entwicklung der neuen Wohnformen und an deren Mitgestaltung. Unsere Aufgaben ist, die Faktoren wie zum Beispiel die Leistbarkeit, hohe Qualität der Wohnungen bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachhaltigkeit, partizipative Planung genauso zu berücksichtigen wie Modernität oder Qualität, sowohl im Neubau als in den Sanierungsprojekten.
Perfekt, du hast gesagt, Wohnbau im Wandel und dieses Bauprojekt in der Maisauergasse ist ja auch im Wandel begriffen. Es wird ein bestehender Gebäudekomplex, Katharina hat es gesagt, es gibt ja dort schon zwei große Gebäude, um zwei weitere Gebäude erweitert. Wieso überhaupt diese Nachverdichtung?
Ja, wieso die Nachverdichtung und was die Nachverdichtung für uns bedeutet? Die Nachverdichtung bedeutet für uns die Nutzung vorhandenen Infrastruktur und die Schaffung besserer Wohnqualität durch Verknüpfung von Alt und Neu. Eine bereits bestehende Stadtteil mit Geschichte, Kultur und einem Flair zu erweitern, ohne ihn anzugreifen oder ja zu zerstören. Nachverdichtung war hier wirklich sinnvoll in der Maisauergasse aufgrund der exzellenten Lage des Objekts und einen stetigen Wohnungsbedarfs. Es ist ein Nutzen sowohl für die Mieter als auch für die Gegend. Die Bestandsbewohnerinnen, Katharina hat schon erwähnt, teilweise Erstmieterinnen aus den 70er Jahren, haben durch die altersbedingte Entwicklung neue Bedürfnisse hinsichtlich Leben, Wohnen und Bewegung, Stichwort Barrierefreiheit, welche von Gebiet und Umfeld bisher nicht abgedeckt werden könnten. Und wir setzen genau hier an. Unser Ziel ist es, einen neuen leistbaren Wohnraum zu errichten und gleichzeitig das Interesse, die Bestandsbewohnerinnen weiterhin mit hochqualitativen sozialen Wohnraum zu versorgen.
Du hast zuerst schon gesagt, euch ist wichtig bei diesen Projekten nicht nur Einbindung, auch eine moderne Bauweise und die Erfüllung von Ansprüchen. Ein so ein Anspruch ist sicher, dass das Wohnen leistbar ist und das ist ja oft in der Stadt auch ein Thema mit steigenden Mieten und dergleichen. Wie schafft ihr das, Wohnen leistbar zu halten und wie schaut da die Situation in Wien eigentlich aus im Vergleich zu anderen europäischen Städten? Hast du da ein bisschen einen Einblick?
Ja, so einer der Methoden, sage ich jetzt, also ist zum Beispiel eben diese Nachverdichtung, da es keine höhere Anschaffung Kosten für das Grundstück gibt und damit wird das Gesamtnutzen der Immobilie gesteigert und das Umfeld kann deutlich schneller mobilisiert werden. Und wir befassen uns mit der Frage, wie lassen sich Kosten etwa durch intelligente Planung oder flächenökonomisches Bauen reduzieren? Einer der Möglichkeiten, die wir anwenden, ist zum Beispiel Schöpfung der Synergie durch die Arbeit zwischen uns und den zukünftigen Bewohnerinnen, wie zum Beispiel eine Baugruppe und wo eine Baugruppe entsteht. Es entsteht eine Plattform, die umfassende Gestaltungsmöglichkeiten bietet für eine gemeinschaftliche und selbstbestimmte Wohnform. Und diese gemeinschaftliche Nutzung von Räumen und Funktionen sorgt dafür, dass durch diese Mischmodelle das alltägliche Leben womöglich günstiger ist als bei konventionell nicht miteinander vernetzten Wohnformen. In der Baugruppe zum Beispiel wird der private, eigenständige Wohnbereich um eine Vielzahl an Gemeinschaftsräumen unterschiedlichste Funktionen erweitert. Und diese Kombination der kompakten privaten Wohnbereiche einerseits mit der gemeinschaftlichen Fläche, andererseits stützt die Kostenbelastung und spiegelt sich natürlich dann in den Mietkonditionen wider. Mhm. Weiters ist ein relevanter und relativ neuer Aspekt unlängst initiiert und wir greifen ihn als sehr wichtig auf. Es wurde verstärktes Augenmerk auf Klimaresilienz gesetzt und wir wenden hier einen sehr multimodalen Ansatz der zur Erhöhung der Klimaresilienz an uns allen verfügbaren Stellschrauben ansetzt. Also was tun wir da so oder wie betrachten wir diesen Aspekt? Durch die architektonische Planung, bauliche Umsetzung, durch innovative Energiesysteme, durch geeignete gemeinschaftliche Nutzungskonzepte, aber nicht zuletzt auch durch den Austausch von Wissen rund um effiziente Nutzung von Energie und Raumressourcen. Stichwort Mobilität. Und unsere Analyse zeigt, dass das auch ein großes Beitrag kann, das Wohnen leistbar zu halten. Und generell, ja, immer weniger Menschen können sich Wohnen in Großstädten noch überhaupt leisten. Und im Vergleich dazu steht Wien noch sehr gut da. Und wir sollen alles in Bewegung setzen, dass es auch so bleibt.
Mhm. Gut, Wien ist da durchaus ein europäisches Vorzeigeobjekt, eine Vorzeigestadt, was das betrifft. Dort, wo die zwei neuen Wohnbauten errichtet werden sollen, gab es ja bisher ein Parkdeck. Das heißt, da sind Autos geparkt gewesen. Jetzt wissen wir, dass es da durchaus zu heiklen Situationen kommen kann, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass man ihnen was wegnimmt. Das Parkdeck wurde ja entfernt. Oder dass sich irgendwo was Neues reindrängt, wo bisher nichts war. So kann man die Nachverdichtung ja auch ein bisschen sehen. Wie geht ihr da mit diesen Herausforderungen dann vor Ort um?
Ja, es bedarf natürlich sehr viel an Sensibilität, die alten Qualitäten zu erhalten und Modernität einzubringen, um all die viele Facetten dann darzustellen. Eine aktive Einbeziehung der Bestandsbewohnerinnen und der Erarbeitung von Potenzialen, diese Veränderungsprozesse auch für bestehende Gebäude ist unabdingbar. Durch die Schaffung altersgerechter Wohnformen, den Bau von neuen Gemeinschaftsräumen und die Neugestaltung der Freifläche, die Katharina schon angeschnitten hat, entstehen wichtige Infrastrukturen und das Gebiet, die bisher in den bestehenden Wohnbauten fehlte, wird um diese Aspekte erweitert. In einem sensiblen Begleitprozess werden die Informationen zu dem Neubauvorhaben zielgruppenspezifisch kommuniziert und ein Raum für Gespräche und Interaktion wird damit aufgemacht und da greifen wir eben auf Expertise unsere Teammitglieder, die uns sehr bereichern und neue Aspekte und wirklich einen großen Know-how in diese Kommunikation hineinbringen. Mhm. Und diese sensible Begleitung der Transformationsprozesse durch Kommunikation und Partizipation ist für uns Schlüssel für die Gestaltung und Umsetzung des Projekts.
Perfekt, da werden wir nachher noch ein bisschen genauer eintauchen in diese Kommunikation, in diese Partizipation, wie das funktioniert hat. Aber das heißt, ihr versucht im Endeffekt auch den Bestandsbewohnern das Projekt schmackhaft zu machen, indem da neue Freiflächen geschaffen werden, indem da Gemeinschaftsräume geschaffen werden, indem modernisiert wird, indem Barrierefreiheit eingeführt wird. Das heißt, das sind dann schon die so Zuckerl, die dafür sorgen, dass das Akzeptanz findet. Senka, ich bin ja in der Energiewelt daheim und dort haben wir ähnliche Herausforderungen, was so die Akzeptanz betrifft. Ein Beispiel ist da die Stromerzeugung, die näher an den Menschen heranrückt. Bisher waren das irgendwelche großen Wasserkraftwerke entlang von Flüssen oder große Gas- oder Kohlekraftwerke in anderen Ländern, die man eigentlich nicht so richtig sieht. Zumindest nicht, wenn man dort in der Gegend wohnt. Aber die Stromerzeugung der Zukunft schaut ein bisschen anders aus. Da geht es um Photovoltaikanlagen am Dach, Windräder, PV-Park am Ortsrand, etwas sehr sichtbare Dinge. Und das ergibt natürlich auch oft Widerstände. Was kann unsere Branche, die Energiebranche, da von der Baubranche lernen?
Ja, ich kann stellvertretend jetzt von unserer Perspektive ein bisschen was darlegen. Und zwar Schwarzertal setzt sich wirklich tiefgreifend mit der Innovation und unterstützt und fordert die Gedanken der stetigen Entwicklung des Wohnens. Und ja, wir sehen und begrüßen immer größer werdenden Engagement der Bürgerinnen zu aktiver Mitgestaltung und Partizipation. Und diese daraus resultierende intensive persönliche Beziehung der Bewohnerinnen mit Wohnung, mit Wohnumfeld, mit uns, schafft starke Identifikation und erzeugt Dynamik und wirklich einen Mehrwert, von dem sowohl die Nachbarschaft, das Haus, das Grätzl bis hin zum Quartier und darüber hinaus profitieren kann. Und diesen Brückenschlag, also von alten bewährten Wohnbausystemen zu wirklich eigene Initiative, eine aktive Gemeinschaft, erfordert eine frühzeitige Einbindung der Bewohnerinnen, Interessentinnen, um vielschichtiges Spektrum an Möglichkeiten und Angeboten abbilden zu können. Und eine engagierte, informierte Nachbarschaft, bewegt, initiiert und fördert das aktive Zusammenleben. Und damit entsteht eine solide Basis für ein gemeinsames Grundverständnis für das Wohnen und daraus erwachsende gemeinsame Ziele, die Leute dann haben. Und wir vertreten den Gedanken, dass jeder Mensch den Anspruch an qualitativ hohem Wohnraum und ansprechenden Wohnumfeld hat. Und wir respektieren die unterschiedliche Interesse der Beteiligung an Gemeinschaft, die wirklich von bis greifen. Unabhängig von der Intensität diesen Engagement, beziehungsweise unabhängig von der Haltung zum Wohnen, wird dieser demokratische Gedankengut bei uns zum Grundpfeiler unserer Projektentwicklung. Ja, und vielleicht ist das eine Rezeptur, die helfen kann.
Durchaus. Ich glaube, da gibt es hier sehr ähnliche Ansätze auch, das heißt frühzeitige Einbindung, auch der Versuch, die Menschen selbst zu aktiven Akteuren zu machen. Da geht es zum Beispiel um erneuerbare Energiegemeinschaften, die man bilden kann, um gemeinsam Strom zu erzeugen, auszutauschen, dann gegenseitig abzurechnen. Und auch vielleicht ein als Zuckerl zu sehen, so wie ihr das dann bei euren Nachverdichtungsprojekten macht, auch eine gewisse finanzielle Beteiligung dann an Windkraftanlagen, die am Ortsrand stehen oder an größeren PV-Flächen über kommunale Abgaben. Also das geht eh schon ein bisschen
durchaus,
so in diese Richtung.
Durchaus, ja.
Na super, Senka. Vielen Dank für deine Einblicke. Danke, dass du bei uns warst. Alles Gute noch in der Maisauer Gasse.
Dankeschön.
Wir springen jetzt weiter, nehmen eine neue Perspektive ein. Ein Thema, das uns sehr beschäftigt, ist die Klimakrise und die Lösungen zu ihrer Bewältigung. Das ist natürlich auch in der Stadt relevant, insbesondere auch was dann die Anpassung an die bereits unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels betrifft, wenn man an Hitzesommer denken zum Beispiel. Zu diesem Thema der Energie- und Klimaperspektive habe ich meine Kollegin Carina Knaus bei mir. Carina, dich kennen wir bei PetaJoule mittlerweile ja schon ganz gut. Du bist öfters zu Gast bei uns, weil wir heute thematisch ein bisschen anders unterwegs sind. Kannst du dich bitte nochmal ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne, Christoph. Mein Name ist Carina Knaus und ich leite bei uns das Center Volkswirtschaft, KonsumentInnen und Preise. Und gerade beim Thema Consumers geht es eben auch sehr, sehr oft in meinen Projekten, wie kann man das Verhalten von Menschen ändern, wie kann man Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen für Energieverbrauch, Energieeffizienz und so weiter.
Super. Die Energieagentur kümmert sich beim Projekt Bugedemo um Klima- und Energieaspekte und du gibst uns da heute ein bisschen Einblick. Wie bewertest du das Bauvorhaben vor diesem Klima- und Energiehintergrund?
Ich denke, unser ursprünglicher Ansatz, sage ich mal, war einfach ein bisschen das Thema Nachverdichtung und gerade auch dieses generationenübergreifende Wohnen, was jetzt Energie und Klima betrifft, ein bisschen breiter zu betrachten. Also wenn man Nachverdichtung denken wahrscheinlich aus energie- und klimapolitischer Sicht an erster Stelle wahrscheinlich an den Flächenverbrauch. Und das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Was wir uns in dem Projekt ursprünglich auch vorgenommen haben, war auch ein bisschen, ich sag mal, softere Maßnahmen, die man vielleicht nicht gleich denkt, auch versuchen zu quantifizieren und zu bewerten. Also beispielsweise ging es darum zu sagen, ja, was passiert eigentlich, wenn man jetzt in dem Neubau eine gemeinschaftliche Nutzung hat von zum Beispiel Küchen, dann erspart man sich ja eigentlich vielleicht einen Kühlschrank oder hat dann eben effizientere Geräte oder kocht gemeinsam und das ist natürlich energieseitig effizienter, als wenn jetzt jeder den Ofen anwirft. Mhm. Oder zum Beispiel auch das Thema Umzugsmanagement würde ich da noch erwähnen. was ja häufig passiert. Man nimmt sich eine Wohnung, vielleicht schon vor dem Hintergrund, dass man Kinder hat oder eine Familie gründen möchte. Irgendwann werden diese Kinder älter, ziehen wieder aus und man ist vielleicht irgendwann dann alleine oder zu zweit in einer 100 oder 100 oder 80 Quadratmeter Wohnung. Ja. Und da wäre auch eben aktives Umzugsmanagement, würde dann eben auch bedeuten, jetzt bei so einer Nachverdichtung hätte man halt die Möglichkeit zu sagen, ja, aber vielleicht gibt es Leute, die jetzt eben eigentlich in einer Wohnung leben, die vielleicht zu groß ist, die sie gar nicht mehr brauchen, und dann in eine kleinere Wohnung umziehen. Mhm. Auch das hätte sozusagen positive Auswirkungen auf den Energieverbrauch, den Heizwärmebedarf. Das Ganze war natürlich aber vor dem Hintergrund, dass auch das Bauprojekt in der Projektphase, das Ganze ist ja ein Forschungsprojekt, umgesetzt wurde. Da wurde ja schon drüber gesprochen, dass das eben so nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir dann unseren Fokus im Projekt auch auf das Monitoring im Energiebereich, also spezifisch auch im Stromverbrauch, gelegt.
In der Stadt und leider bei unserer Treibhausgasbilanz geht es ja sehr stark auch um das Thema Mobilität. Im besten Fall gibt es da eine gute öffentliche Anbindung. Möglichkeiten fürs Radfahren, fürs Zu-Fuß-Gehen, die Stadt der kurzen Wege nennt man das dann. Wie schaut es denn da in der Maisauergasse aus?
Die Maisauergasse ist an sich beides, also sehr gut öffentlich angeboten, gebunden. Es gibt auch einen Radweg, der direkt vorbei führt. Also an sich ist die Ausgangssituation sehr gut. Wir haben jetzt im Projekt grundsätzlich jetzt den Fokus eigentlich, das ist auch Corona geschuldet, haben wir diese Entscheidung auch getroffen, dass wir doch den Fokus relativ stark aufs Radfahren legen. Also einfach auch Infrastruktur zu schaffen vor Ort fürs Radfahren, jetzt in so einem großen oder größerem Wohnkomplex kann es ja schon manchmal daran scheitern, dass man keinen Platz hat, wo man den Reifen wechseln kann, den Schlauch, oder wie man vielleicht mal das Rad putzen kann. Das macht man generell ja nicht so gerne in der kleinen Wohnung. Also hier gibt es dankenswerterweise eben auch vom Bauträger und von allen die Bereitschaft, da auch ein bisschen was zu machen. Und das sind unsere Aktionstage auch, also da waren wir dann vor Ort auch mit Radwerkstatt und so weiter. Die sind einfach sehr, sehr gut angekommen. Weil eben, wie gesagt, auch wahrscheinlich durch Corona die Leute einfach auch gerne mit dem Rad fahren wieder. Was man natürlich auch sagen muss, man hat trotzdem gesehen, das Auto ist ein emotionales Thema, also das Thema Parkdeck wurde schon angesprochen, das hat auch an den Radaktionstagen immer wieder bewegt. Ja. Also das ist individuelle Mobilität, das ist in den Köpfen, und ich glaube, wenn wir da was weiter tun und bringen wollen, muss man diese Sorgen auch ernst nehmen und nicht diesen Verlust, dieses Verlustempfinden sozusagen in den Vordergrund stellen.
Genau, über dieses Thema, das Parkdeck und die Sicht darauf werden wir später noch zu reden kommen. Bei Woge Demo geht es ja auch um das Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Generationen, und das haben wir heute auch schon öfters angesprochen. Habt ihr da eigentlich Unterschiede ausmachen können, was zum Beispiel den Energieverbrauch unterschiedlicher Altersgruppen betrifft?
Ich würde jetzt sagen, jein. Also einerseits sind wir noch in der Datenauswertung, weil wir eben, also wir haben ja an sich die Smart Home Pakete installiert für einzelne Haushalte und wollten das eben oder monitoren das dann auch, den Verbrauch. Was wir aber gesehen haben, ist, dass sich die Leute, die sich überhaupt für so ein Smart Home Paket angemeldet haben, tendenziell eher jüngere Leute waren, also sprich, obwohl jetzt das Smart Home Paket eben eigentlich gratis war, also das Hauptgerät, aber auch zum Beispiel LEDs dabei, Steuerbare und all, was man so üblicherweise mit Smart Home Paket hat. Also da scheint schon die Hemmschwelle sozusagen bei älteren Menschen größer zu sein. Und generell kann natürlich auch ein bisschen der Corona-Effekt gewesen sein, weil es nicht möglich war, das so persönlich zu bewerben. Muss man sagen, dass nicht alle Smart-Home-Pakete, die zur Verfügung gestanden wären, überhaupt von den Haushalten abgerufen wurden. Mhm. Also hier scheint doch vielleicht die Komplexität, auch die IT dahinter, vielleicht aber eben auch jetzt einfach die Barriere, ich möchte jetzt gerade eben niemand in meinem Haus haben wegen Pandemie, schon noch eine Barriere sein. Und ich glaube, da müssen wir uns auch für die ältere Generation einfach noch was überlegen und werden wir dann hoffentlich auch aus dem Projekt noch einen Output dazu haben.
Okay, super. Danke für den kurzen Einblick, Carina. Wir hören uns in einer neuen PetraJoule-Folge sicher bald wieder. Aber jetzt schalte ich dich weg und hole mir die Projektkoordinatorin von Vogedemo wieder, Katharina.
Ja, bin wieder da.
Super. Katharina, ich würde gern bei diesem Generationenthema anknüpfen. Das Zusammenspiel zwischen Generationen ist ein ziemlich heißes Thema. Nicht nur beim Wohnen, sondern auch bei der Klimakrise, in der Pandemie haben wir das immer wieder gehört. Und es ist natürlich auch oft ein Konfliktherd. Wie bekommt man diese zwei Welten, und es sind ja dann oft wahrscheinlich mehr als zwei Welten, weil es ja nicht nur zwei Generationen gibt. Welche Erfahrungen kannst du da mit uns teilen, was dieses Generationenthema betrifft?
Ja, also zunächst ist es ja auch so, dass ja auch für Menschen selbst sozusagen sich in ihrem Älterwerden sozusagen einiges verändert. Also die erste Fragestellung, mit der wir zum Beispiel in der Weiser Gasse beschäftigen, ist ja tatsächlich, dass Menschen, die sich hingezogen sind, selbst jung waren, Familien hatten und sozusagen sich auch ihr Leben sozusagen, die zwar im gleichen Monat sind, aber sich eigentlich ihr Wohnen und ihre Lebenslage und auch ihr Wohnbedürfnis verändert. Und das ist das, was jetzt auch schon mehrmals angesprochen wurde, also dass sozusagen hier quasi neue Wohnbedürfnisse, neue Bedarfe entstehen. Das kann jetzt ein Thema sein, eben baulich, also sozusagen, wo früher die paar Stiegen kein Problem waren, dass es jetzt eben sehr wohl ein Thema ist, hier Barrierefreiheit herzustellen, natürlich im Neubau, aber in der Mainzer Gasse ist es auch aufgetaucht, das große Thema im Bestand, wo wir jetzt versuchen, hier auch Lösungen zu finden, gemeinsam mit der Schwarzenthal zum Beispiel. Aber natürlich auch, was vielleicht Unterstützung betrifft. Und das können jetzt jemand sozusagen der mobilen, professionellen Hilfe irgendwie sein, wenn es Unterstützungsbedarf oder auch schon Pflegebedarf gibt. Aber, wie auch schon angesprochen, auch die Frage eben der Nachbarschaft sozusagen und der Einbindung, das spielt eine große Rolle. Und so sehen wir hier eben jetzt, was das sozusagen Generationen und altersgerechte Wohnen betrifft, eben hier wirklich auch einen Trend, dass es eben eine immer größere Nachfrage gibt, auch nach gemeinschaftlichen Wohnformen im Alter. Also wir sozusagen kennen das ja Baugruppen, dass sich hier jüngere Familien oder Menschen zusammentun. Aber ganz spannend ist, dass es ja immer mehr nicht nur quasi die barrierefreie eigene Wohnung, sondern dass auch gemeinschaftliche Wohnformen eben interessant werden. Und vielleicht im Zusammenhang mit der Smart City ist hier natürlich auch spannend, dass auch hier sozusagen hat das natürlich, wenn man so will, auf einer Mieterebene ja sogar so einen smarten Effekt auch, weil sozusagen, weil man vielleicht die gleiche Wohnung, mit der man früher quasi als Familie war, ist man dann vielleicht allein oder zu zweit sozusagen, die Kinder schon lange erwachsen und quasi macht sie auch Sinn, vielleicht in eine kleinere, handhabbarere Wohnung zu gehen und eben eher dann dafür größere Gemeinschaftsräume zu teilen und hier sozusagen auch eben eigentlich weniger Flächenverbrauch und sozusagen weniger Energie, das geteilt, getauscht wird und sozusagen diese gemeinschaftliche Wohnform ein Stück wird ja auch für sozusagen die Fragen der Klimaresilienz eben vielleicht da durchaus interessant sind und nebenbei natürlich dieses Thema eben diese Gemeinschaft, die dann auch die soziale Isolation sozusagen entwickelt. Also dann ist das eine, auf das ich dann nochmal zu sprechen kommen wollte, sozusagen, weil wir uns ja auch hier sehr fokussiert mit den Bedürfnissen der älteren Generation auseinandersetzen. Aber der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, quasi, wie ist das dann mit den verschiedenen Generationen? Das ist natürlich ein Thema sozusagen, also weil da eben die unterschiedlichen Lebenslagen unterschiedliche Bedürfnisse sind und wo die einen sagen, da braucht sozusagen, sagen wir mal, im Freiraum, dem Raum, zum Spielen, zum Austoben, so haben die anderen vielleicht lieber sozusagen ruhigere Orte. Und das sind natürlich dann schon immer Fragestellungen, die man schauen kann, wie kann man das zum Beispiel dann gerade in den Freiräumen, wie kann man das gestalten, dass das hier vielleicht für verschiedene Bedürfnisse zum Beispiel Platz ist. Oder auch, wenn es vielleicht manchmal am Anfang eher auch, also ich weiß nicht, Vorbehalte gibt vielleicht neuen, jüngeren Bewohnerinnen gegenüber oder eben zwischen den Generationen, so stellen wir halt schon fest, dass wenn man dann wirklich ins Gespräch kommt, sozusagen einmal ein bisschen die anderen kennenlernt oder eben sozusagen ein Stück weit durch die anderen Perspektiven sieht oder hört, man muss ja deswegen noch nicht alles gemeinsam machen, aber dass da natürlich schon viel auch an Nachbarschaft und Verständnis intergenerativ entstehen kann. Aber es ist natürlich manchmal, je nach Situation, kann gerade da, also so eine Arbeit wie unsere, sozusagen die Gemeinwesenarbeit und die Begleitung und der Rahmen für dieses kennenlernen, auch durchaus unterstützen natürlich. Oder wenn es Konflikte gibt, die auch wirklich besprechbar und bearbeitbar machen und zu schauen, um was geht's da und wie dann vielleicht trotzdem auch für alle in der Nachbarschaft Lösungen gefunden werden können. Genau.
Mhm. Katharina, das mit dem ins Gespräch kommen ist eigentlich eh schon ein gutes Stichwort für unser nächstes Mini-Interview. Wir wollen uns ein bisschen Details holen zu dieser kommunikativen Perspektive im Projekt und zwar bei deinem Caritas-Kollegen, dem Lukas Botzenhardt. Er hat den gesamten Prozess über auch begleitet und viel mit Bewohnern und Bewohnerinnen kommuniziert. Hallo Lukas.
Hallo Christoph.
Lukas, bevor wir losstarten, was müssen die Leute da draußen über dich wissen?
Ja, Lukas Botzenhardt. Ich arbeite seit mittlerweile über 8 Jahren bei der Caritas Stadtteilarbeit in Wien und war schon in diversen Projekten tätig, wo es um Partizipation und Mitgestaltung gegangen ist, Community Building, im vorwiegend Neubauprojekte. Und ich leite das Projekt Smartes Wohnen für Generationen operativ.
Genau. Super. Schön, dass du da bist. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. Einbindung, Partizipation, Kommunikation, alles wichtig, wenn man solche Projekte umsetzt, die in den Alltag von Menschen eingreifen oder den sogar dauerhaft verändern, wie jetzt zum Beispiel, wenn es um einen Neubau geht. Wie bringt ihr das auf den Boden, diese Einbindung, die Partizipation, die Kommunikation?
Also wir bringen das bei der Caritas Stadtteilarbeit im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden, insofern, dass wir vor Ort sind, dort, wo die Veränderung stattfindet und für die Leute ansprechbar sind. Bei Woge Demo heißt das konkret, wir haben einen Standort vor Ort und sind regelmäßig für die Leute ansprechbar und haben dadurch eben diesen eine sehr niederschwellige Form, wie man mit uns kommunizieren kann. Dadurch fällt es gerade, weil vorher auch schon angesprochen werden, ist der älteren Generation leicht, hier an uns heranzutreten und eben Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut dieser Standard aus? Ist das eine Hütte oder ein Lasten?
Genau, es hat im Prinzip ein bisschen was von einer Gartenhütte, die ein bisschen so Infopoint-mäßig gestaltet ist. Wir haben sehr viel Kartenmaterial drinnen. Wir haben es mittlerweile, es war so ein Prozess auch gemeinsam mit den Bewohnerinnen vor Ort, wie wir es gestalten. Da sind wir eben auf die Bedürfnisse eingegangen und haben mittlerweile eigentlich ein sehr nettes Plätzchen, das nicht nur von uns, wenn wir mit den Sprechstunden vor Ort sind, genutzt wird, sondern auch von den Bewohnerinnen, wenn wir nicht da sind. Eben auch, um sich auszutauschen in der Nachbarschaft und vernetzt zu bleiben. Gerade jetzt auch während der Pandemie im Freien haben wir diverse Sitzmöglichkeiten und pflanzte Beete.
Super. Das heißt, abgesehen davon, wenn die Leute die Hütte nutzen, wenn ihr nicht da seid, wie nehmen das die Bewohner und Bewohnerinnen auf, wenn ihr dann da seid, wenn ihr mit ihnen kommuniziert?
Ja, also es ist natürlich, einerseits ist eine Nachverdichtung natürlich eine große Veränderung, das hier schon angesprochen worden ist, im direkten Wohnumfeld der Menschen, die dort leben. Und dadurch kommt natürlich auch zu Konflikten, Stichwort das Parkdeck, das auch schon angesprochen worden ist, wo der Parkplatz dann plötzlich wegfällt, beziehungsweise temporär woanders man parken muss. Somit nehmen die Leute das einerseits so wahr, dass wir Teil dieser Veränderung sind, dass wir jetzt vor Ort sind, aber wenn man ins Gespräch kommt und den Leuten die Möglichkeiten aufzeigt, die sie haben, um hier mitzugestalten beziehungsweise hier zu informieren, dann wird es recht schnell klar, dass sie auch Teil dieser Veränderung sind und auch da mitgestalten können und dadurch kommt nach einem teilweise anfänglichen Ärger über die Gesamtsituation kommt nach der Klärung der Rolle der Caritas Stadtteilarbeit in dem Projekt einfach eine gewisse, wie soll man sagen, also eine gewisse Klarheit. Wir geben da eine Perspektive, wie es in Zukunft ausschauen kann, beziehungsweise in Zukunft ausschauen wird und dass da Mitgestaltung möglich ist. Somit kommen die Leute teilweise das erste Mal sehr geladen hin und das zweite Mal kommen sie schon mit Ideen hin. Und teilweise auch, es gibt aber auch durchaus Leute, die sich sehr freuen über die Veränderung, die das eben auch sehr so sehen, dass sie leben in einer wachsenden Stadt und sie haben natürlich, es gibt diesen Druck auf den Wohnungsmarkt und auf das leistbare Wohnen Und da sind sie auch teilweise froh, ein Teil davon zu sein. Und es entsteht durch den Neubau auch ein Mehrwert fürs Quartier, auch für den Bestand der Mieter und Mieterinnen der Schwarzwaldau, die dort leben. Und dadurch, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auch vor Ort, ja.
Ja, das ist was, das mich noch interessiert hätte, wenn du dich zurückerinnerst, also an die ersten Züge des Projekts, als sie die Hütte aufgebaut hat, als die ersten Leute gekommen sind, mit welcher Einstellung die Leute dann bei euch aufgetaucht sind, ob die recht wütend waren, ob die da zum Dampf ablassen dort waren oder ob sie neugierig, besorgt, traurig waren. Aber das hast du jetzt eh schon anklingen lassen.
Ja, genau. Ja. Also eigentlich es waren wirklich alle Emotionen dabei, aber auch eben gewisse Freude, ganz viel Interesse, auch Neugierde, was da passiert. Und wir konnten da auch schon, bevor wir diesen fixen Standort hatten, waren wir in der Anlage unterwegs und haben einfach mit Flipcharts, mit Plänen aufgeklebt, eben informiert und versucht eben mit Kaffee und Kuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben mittlerweile unzählige Kontakte, sicher bereits über 500 Kontakte in der Wohnhausanlage gehabt und es gibt sehr viele Leute, die das wirklich sehr schätzen, dass wir da vor Ort ansprechbar sind und man sich immer wieder informieren kann. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch sehr viele andere Informationskanäle, die wir nutzen können. Also mittlerweile haben wir in den Häusern auch sogenannte Infoscreens, digitale Informationstafeln, wo wir eben Inhalte einspielen können. Das war natürlich jetzt während der Corona-Pandemie sehr hilfreich, ohne direkt, wenn man nicht vor Ort sein kann, eben da direkt in Absprache mit dem Konsortium, mit dem Bauträger Schwarzertal, da einfach die Informationen rund um die Baustelle, aber natürlich auch vor allem rund um das Projekt Smartes Wohnen für Generationen, die Veranstaltungen und die Mitgestaltungsmöglichkeiten eben direkt in den Stiegen aufbereitet, eben auf den Boards praktisch präsentieren kann.
Das heißt, die Leute kennen schon eure Gesichter dort und wissen, wer ihr seid. Das war jetzt so ein bisschen die Kommunikationsgeschichte. Wenn wir uns noch ein bisschen der Einbindung, der Partizipation widmen, wie können die Menschen, ob jetzt Bestandsbewohner, Bestandsbewohnerinnen oder die neuen Nachbarn, Nachbarinnen, das Bauvorhaben dann mitgestalten? Wo können sie partizipieren?
Genau, also es ist einerseits das Bauvorhaben, aber auch durch die Verzögerung des Baustarts gab es hier die Möglichkeit für die Bestandsbewohnerinnen eben nicht nur beim Neubauvorhaben mitzugestalten, sondern wirklich auch in den Bestandsgebäuden beziehungsweise dort auf den Freiflächen. Wir sind da sehr ergebnisoffen in den Prozess gegangen. Wir hatten da gewisse Eckpfeiler, wie natürlich nachhaltige Mobilität zum Beispiel, oder auch Gestaltung der Freiflächen, Energiesparen. Und da haben wir eben in dem Prozess versucht, eben herauszufinden, wo liegen die Bedürfnisse, wo liegen die Wünsche. Und da kann ich zum Beispiel das Beispiel nennen, Radfahren, das auch schon vor der Pandemie dort ein sehr großes Thema war, jetzt ein noch stärkeres Thema ist. Und hier versuchen wir, gerade was das Thema betrifft, ganz speziell eben herauszufinden, wie kann man die Leute da unterstützen bei nachhaltiger Mobilität. Und hier haben wir zum Beispiel vor Ort dann einen Radcheck angeboten, einen kostenlosen, wo sich sehr viele Leute beteiligt haben. Aber auch Ideen umgesetzt, die Leute vor Ort hatten, wie einen E-Bike-Verleih, den wir gerade aufbauen mit einer Bewohnerin gemeinsam, wo dann eben die Bewohnerinnen vor Ort sich bei der Dame das E-Bike ausbauen können und auch gemeinsam mal eine Runde drehen können und eben an diese Form der Mobilität, weil es ja doch ältere Personen sind, wo ein E-Bike durchaus auch schon interessant sein kann, herangeführt werden. Ja.
Sehr spannend. Ja, ich wünsche dir noch alles Gute beim Kommunizieren, beim Partizipieren lassen. Das Projekt läuft ja noch ein bisschen. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, wie das funktioniert. Danke, dass du bei uns warst.
Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen, Christoph,
ja, sicher.
Weil ich jetzt total vergessen habe. Natürlich, es gibt ja auch, wir haben ja auch das große Glück, dass wir schon Personen kennen, die im Neubau einziehen werden. Es wurde eh schon vorher angesprochen, eine gemeinschaftliche Wohngruppe. Und auch die haben hier einen sehr großen Mitgestaltungsspielraum. Einerseits, dass sie schon ihre zukünftige Wohnung praktisch kennen und sich aussuchen können auf einem gemeinsamen Stockwerk, aber dort auch einen exklusiven Gemeinschaftsraum haben. Und auch eben dieses gemeinsame Leben schon vorweg gestalten, sich kennenlernen. Und da versuchen wir eben auch vor Ort mit den Bestandsbewohnerinnen Kontakt aufzubauen. Und die lernen sich mittlerweile schon kennen. Und das ist natürlich ein sehr spannender Prozess. Genau. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, was den Neubau betrifft.
Das heißt, das sind Leute, die dann in den Neubau ziehen werden, aber jetzt schon immer wieder auch vor Ort waren, um die BestandsbewohnerInnen kennenzulernen.
Genau, also
Ja.
sie kennenzulernen, also vor Ort die Bestandsbewohnerinnen, aber auch sich gegenseitig, die Gruppe, die eben in einem Stockwerk zusammenleben wird, in individuellen Wohnungen, aber hier auch ein bisschen so eine Art sozialer Motor sein wird. Und es wird zwei Gemeinschaftsräume in den Neubauten geben, die auch für den Bestand nutzbar sein werden. Da freuen sich auch schon einige aus dem Bestand drauf, weil das in den 70er-Jahre-Bauten zum Großteil nicht so üblich war. Das heißt, da wird es ganz viele Punkte geben, wo sich, ich sage jetzt, neu und alt treffen werden und treffen können und wo wir eben auch mit dieser Wohngruppe ein bisschen schon dazu beitragen, dass da so eine sehr engagierte Gruppe von Seiten Neubau dazukommen wird, die da zu einem Kennenlernen schon beiträgt und beitragen wird in weiterer Folge.
Super. 70er Jahre Bau, das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie es gibt einen langen Gang und links und rechts gehen die Türen, die Wohnungstüren weg und sonst ist da nicht viel. Ja. Gut, danke, Lukas. Jetzt aber wirklich, ich wende mich gedanklich Katharina wieder zu. Katharina, dieses Thema der Akzeptanz des Mittragens von Veränderungen, das ist auch was, ich habe es zuerst schon angesprochen, uns beim Umbau der Energiewelt beschäftigt. Jetzt frage ich dich auch ein bisschen was in diese Richtung. Da geht es um den Ausstieg aus Verbrennerautos, aus Ölheizungen, den Einstieg in erneuerbare Energie. Die halt jetzt nicht wirklich in einem unsichtbaren Rohr nach Österreich importiert wird, sondern überall sichtbar in der Nähe geerntet wird, wie zuerst auch schon gesagt. Wie würdest du das angehen mit deiner Perspektive aus der Caritas-Stadtteilarbeit, wenn es darum geht, diese Projekte zu realisieren, zum Beispiel die Fassaden und Dächer von Bestandsgebäuden mit Photovoltaik auszustatten?
Ja, das ist nicht unser Alltagsthema, aber ich werde versuchen, dazu ein bisschen was zu sagen. Ich denke,
Cross-Industry
ja, also
Innovation,
ich
ja.
denke, es geht immer auch darum zu schauen, was sich mit solchen Neuerungen dann halt ganz konkret für die Menschen auch in ihrem Alltag verändert, eben, wo es vielleicht auch Vorteile geben kann. Also ich habe jetzt gleich so das Bild gehabt, du hast das mit der Photovoltaik geschildert, aber im Sinne der Klimaresilienz wäre es ja zum Beispiel auch sehr fein, wenn nicht nur Fassaden, sondern ganze Dächer quasi eigentlich aus Gärten bestehen würden, also die Begrünung. Und ich sage mal, wenn das vielleicht wirklich Gärten sind, die nutzbar sind, wo man das eigene Obst und Gemüse ernten kann und wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, das wäre ein Beispiel für etwas, wo ich denke, da gibt es einen Benefit für Klima zum Beispiel und für Bewohnerinnen sozusagen. Ich finde, die Frage der Photovoltaik ist da schon ein bisschen anders gelagert, weil das ist vielleicht nicht so unmittelbar, dieses Bild, dass man da quasi etwas davon hat. Ich glaube aber, auch da gibt es ja natürlich schon ein bisschen Lösungen. Also eben, wie ist das genau? Ich glaube, meistens ist es am Dach. Aber eben, wenn das tatsächlich möglich wäre, auf Fassaden, finde ich, wäre das ja sehr spannend.
Genau,
Oder
ja.
auch am Dach quasi die Frage, ich glaube, es gibt ja auch schon Lösungen, wo quasi auch nutzbare Dachterrassen auch mit Photovoltaik kombiniert werden könnten. Also dass das vielleicht sozusagen technisch so gelöst ist, dass
Genau.
das aufgeständert ist und ich habe unten eine Sitzgelegenheit und das ist gleichzeitig mein Sonnenschutz. Also ich denke mir sozusagen auch hier
Richtig, genau, ja.
kreative Lösungen, die sozusagen dann nicht nur sagen, das ist das Technikdach, sondern es verbinden mit dem, dass es vielleicht auch ein nutzbares Dach wird. Das, glaube ich, wäre mal so eine Sache, die ich hier assoziiere. Und das andere ist natürlich auch die Frage, eben ganz konkret könnte ich auch einen Benefit haben, eben im Sinne der Energieeffizienz und der Kosten, den ja die Menschen dann auch spüren. Also wenn das tatsächlich funktioniert und ich generiere hier sozusagen den eigenen Strom, dann sinken ja vielleicht die Energiekosten, wenn das direkt im Haus eingespeist werden kann. Und das ist vielleicht am Anfang nicht so greifbar, aber nachher hat man es ja doch sozusagen auf der Energierechnung. Insofern macht sich das auch bemerkbar sozusagen. Ja, glaube ich schon, dass das was ist, was man grundsätzlich, also wo man auch da sozusagen schon mit dem auch kommunizieren kann und auch Menschen sozusagen das näher bringen kann. Ich glaube, die Frage, die natürlich auch noch wesentlich ist, das sind ja am Anfang große Investitionen sozusagen, wenn wir schon bei den Kosten sind, also wer trägt die sozusagen, müssen da für die Investitionen die Bewohnerinnen mitzahlen oder nicht, oder quasi, wie kann das, also eben, wie günstig sind sozusagen diese Investitionen mittlerweile, gibt es da Förderungen und wie stellt sich, weil das sind in der Praxis, glaube ich, ist es zum einen, was ändert es in meinem Alltag und in meinem Leben, und zum anderen, die zweite Frage ist auch, wie, was sozusagen kostet das, und kostet das auch mich oder dich als Bewohner, Bewohnerin etwas? Und ich glaube, das sind so die Themen, die man wahrscheinlich klären müsste, um dann sozusagen da einen, also gute Rahmenbedingungen und auch einen Prozess zu starten. Genau. So meine Gedanken.
Absolut, dazu. Ja. Super. Ja, da ist auch sehr viel in Bewegung und es gibt neue Konzepte, wie man solche Anlagen dann finanzieren kann, um neben den Förderungen dann, um tatsächlich auch die Anfangslast zu mindern, was die Investition mit sich bringt, um auch dann die Bestandsbewohnerinnen, obwohl das meistens dann nicht die sind, die es zahlen, weil das geht, sind ja dann meistens die Eigentümer, Eigentümerinnen, auch dann partizipieren zu lassen. Die Bestandsbewohner, Bestandsbewohnerinnen, jetzt widmen wir uns denen noch ein bisschen. Und ihrer Perspektive, das ist das nächste, die letzte Perspektive, die wir uns anschauen. Wir sprechen da mit Christoph Steuig und Magdalena Habringer von der FH Campus Wien. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Christoph und Magdalena, und ich beginne jetzt mal mit der Magdalena. Magdalena, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Mhm.
Ja, Magdalena Habringer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Campus Wien, genau gesagt im Kompetenzzentrum für soziale Arbeit. Und ich bin von meiner Grundausbildung her Sozialarbeiterin und Soziologin und bin dadurch an unterschiedlichsten Forschungsprojekten an der FH beteiligt, unter anderem eben öfter im Bereich des Wohnbaus und des, der Dynamiken und Entwicklungen in diesem Bereich.
Super. Herzlich willkommen, Magdalena. Magdalena, du hast heute den Christoph mitgebracht. Christoph, ganz kurz, was sollen die Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
Ja, ich bin auch beschäftigt am FH Campus Wien und da vor allem am Masterstudiengang sozialorientierte soziale Arbeit. Das heißt, ich beschäftige mich ganz stark so mit Fragen der sozialen Arbeit und Raum, und eine ganz wesentliche Forschungs- und Lehrperspektive, die wir auch im Masterstudiengang haben, ist Fragen des sozialen Wohnens und die Veränderungen des sozialen Wohnens, aber auch der urbanen Transformationen. Und das sind genau die Themen, die uns auch in dem Projekt sehr stark interessieren und mit denen wir uns sehr stark beschäftigen.
Mhm. Genau, schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch ja im Rahmen der Begleitforschung bei Woge Demo mit jenen Leuten auseinandergesetzt, die schon in der Maisauergasse wohnen. Magdalena, wie habt ihr das angestellt?
Also zu uns war mal zunächst wichtig, ein möglichst breites Bild zu bekommen und einen offenen Zugang zu den Bewohnerinnen zu finden, um wirklich alle möglichen Bedürfnisse und Einstellungen zur Nachverdichtung zu erhalten. Deswegen haben wir uns für einen qualitativen Forschungszugang entschieden, um einfach hier möglichst viel Offenheit zu zeigen. Wir sind daher gestartet vor ungefähr 2 Jahren mit einem Leitfaden, mit dem sind wir wirklich von Tür zu Tür gegangen und haben versucht, Bewohnerinnen spontan um ein Interview zu bitten. Und dabei war es uns eben auch wichtig, wegen diesem breiten Bild, das ich ja schon angesprochen habe, dass wir Bewohnerinnen treffen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und auch unterschiedlicher Lebenssituationen, also Personen, die gerade in Karenz sind, andere, die vollzeiterwerbstätig sind, andere, die wieder in Pension sind, um hier wirklich unterschiedliche Lebensrealitäten auch abzubilden, die ja dann auch in unterschiedlichen Haltungen in Bezug auf die Nachverdichtung resultieren können. Das ist uns auch gelungen, dass wir hier ein breites Bild schaffen. Wir haben 9 Bewohnerinnen interviewt und die dann inhaltsanalytisch ausgewertet. Das ist so der eine Teil, durch den wir einen ersten Überblick eben mal vor 2 Jahren bekommen haben. Was sind so die Einstellungen der Bewohnerinnen? Das andere ist, dass wir immer wieder auch in unregelmäßigen Abständen vor Ort sind bei dem Infopoint der Caritas, der schon angesprochen worden ist. Und dort stellen wir uns hin und beobachten ein bisschen, wir nennen das Teilnehmer der Beobachtung, und genau schauen, welche Themen werden hier an die Mitarbeiterinnen der Caritas herangetragen, wie werden die diskutiert, welche Sorgen, aber auch welche Freuden werden in Bezug auf die Nachverdichtung dort geäußert.
Das heißt einerseits Interviews, Beobachtungen und dann ist natürlich die große Frage, was habt ihr dabei herausgefunden?
Wir haben unterschiedlichstes herausgefunden, also wir sind ja gerade auch noch mittendrin, es ist ja noch gar nicht abgeschlossen, muss ich dazu sagen, aber wir haben eine erste Erhebungs- und Auswertungswelle sozusagen schon hinter uns. Und da haben wir herausgefunden, dass einmal so ganz grundsätzlich eine sehr hohe Wohnzufriedenheit im Altbestand bei den Bewohnerinnen zu finden ist. Die Bewohnerinnen haben uns erzählt, sie sind besonders zufrieden mit dem weiten Ausblick, mit der Ruhe, mit dem Grünraum und auch mit der guten Verkehrsanbindung und dem günstigen Mietpreis. Und wir haben dann auch gefragt, wie ihre Haltung zum geplanten Neubau ist. Vor 2 Jahren war er noch geplant, da war noch keine Baustelle, so wie jetzt. Und da ist uns aufgefallen, dass von den neuen Bewohnerinnen, mit denen wir gesprochen haben, waren die meisten eher ablehnend oder sehr skeptisch gegenüber, bestenfalls vielleicht gleichgültig. Und vor allem genau deswegen, weil die beschriebenen Vorzüge ihrer Wohnsituation, also dieser weite Ausblick und so weiter, dass ihnen das damit teilweise genommen wird durch dieses neue Gebäude. Und viele befürchten auch viel Lärm und Dreck durch die Baustelle. Viele haben uns dann auch davon erzählt, dass sie das sehr stark erinnert an die Sanierung, die heute auch schon angesprochen worden ist, die ein paar Jahre zuvor abgeschlossen worden ist. Genau, und ein großes Thema, das ist eh auch heute schon angesprochen worden, ist das Thema Parkplätze. Dadurch, dass das Parkdeck ja verschwindet sozusagen und es Ersatzparkplätze geben muss, war das ein großes Thema für viele, dass sie sich da auch einer Veränderung anpassen müssen, was ihre Parkplatzsituation betrifft. Genau,
weitere das heißt, das heißt, die gute Verkehrsanbindung ist dann nicht so sehr die öffentliche Anbindung gemeint, sondern die breiten Straßen, die hingehen und die Parkplätze, die es gibt. Obwohl es da natürlich auch wahrscheinlich viele Leute gibt, die kein Auto besitzen, denke ich mal.
Genau, also ja, also natürlich beides, das widerspricht sich ja auch ein bisschen. Aber es gibt schon, mit der günstigen Verkehrsanbindung war schon die U-Bahn gemeint, dass das schon auch als Vorteil gesehen wird. Dennoch will ich nicht, dass ich in meinem Autofahren eingeschränkt werde. So haben wir das rausgehört. Genau, und dann sind natürlich auch Widerstände artikuliert worden, die besonders von den Bewohnerinnen laut wurden, die näher an dem geplanten Neubau wohnen. Natürlich betrifft die das mehr als andere, die jetzt nicht unmittelbar davon betroffen sind. Wir haben auch Gründe der Ablehnung dann rausgefunden. Das sind eben einerseits die Sanierungsarbeiten, die noch nicht lang zurückgelegen sind. Aber wir haben uns dann noch länger dem Thema Transformationen und Transformationsprozessen gewidmet, weil wir da Dynamiken erkannt haben, dass Bewohnerinnen eben Angst grundsätzlich vor Veränderungen in der Stadt haben. Die Katharina hat vorher auch schon die Urbanisierung angesprochen, die einfach in diesem Gebiet stattfindet und zunimmt. Und dass teilweise hier Ängste auch auf den geplanten Neubau projiziert werden könnten. Aber vielleicht mag da der Christoph mehr dazu noch sagen.
Ja, bitte, Christoph.
Ja, das, was schon noch interessant ist an unseren ersten Ergebnissen, ist, dass es oft gar nicht nur um diese ganz konkrete Veränderung gibt und die Furcht vor der Veränderung, sondern andere Veränderungen wahrgenommen werden, die sich nicht nur auf die Nachverdichtung vor Ort bezieht und nicht nur auf den Neubau bezieht, so, sondern darauf bezieht, dass in dem ganzen Gebiet sich's eigentlich verändert, ja, so, dass es viel Nachverdichtung gibt, viel gebaut wird, und dass sich die ganze Stadt verändert, so. Also wir nennen das, dass es doch Urbanisierungsprozesse sind. Wir sind da zwar nicht in klassischen suburbanen Räumen, also so grünen Stadträndern, so, aber doch am Stadtrand, das schon auch stark geprägt ist von davon, dass es Ordnung gibt, Übersichtlichkeit, so, Das zeigt sich in unserem Fall hier, also in der Maisauergasse, ganz stark auch an einer sehr lang gewachsenen nachbarschaftlichen Struktur im Bestandsgebäude so. Und der verändert sich natürlich. Und der verändert sich so interessanterweise nicht aufgrund des Neubaus, sondern weil die Menschen älter werden, so. Menschen ausziehen, vielleicht auch krank werden, sterben, die Nachbarn wechseln, verändern sich, die Nachbarschaft verändert sich, so. Mhm. Und das vermischt sich jetzt so vor Ort. Das heißt, dieser Neubau auf der einen Seite, der Angst macht und auf der anderen Seite aber auch konkrete Veränderungen im Bestandsgebäude, in der Nachbarschaft, die auch Angst machen. So. Und das ist doch ein recht interessantes Phänomen, das wir da jetzt beobachten können, weil das gar nicht so einfach zu begleiten ist oder da Unterstützung anzubieten. Ja, so.
Das denke ich mir, dass es nicht so einfach ist, aber trotzdem, dich als Experten muss ich das fragen, wie geht man da aus eurer Sicht bestmöglich mit Widerständen um in diesen Transformationsprozessen? Gibt es da eine Art Best Practice mit wissenschaftlichem Fundament, wie man das macht?
Ja, es ist schon so wie die Magdalena das gerade gesagt hat, wir sind natürlich mit in der Forschung, das ist eine, und im Konsortium arbeiten wir sehr intensiv gemeinsam dran, auszuprobieren, Maßnahmen zu setzen, und wir lernen, glaube ich, auch ganz viel in diesem Projekt so. Und ich kann jetzt einmal sowas wie vorläufige Befunde formulieren so. Das eine, was schon, glaube ich, auch am Anfang durchaus schon klar war, ist, dass es so auch eine Einstellung von ProjektbegleiterInnen oder auch von den ProjektbetreiberInnen braucht, dass sie mit Skepsis, mit Widerständen rechnen müssen. So. Und dass diese Skepsis und Widerstände dazugehören so bei solchen Transformationsprozessen. Das ist jetzt natürlich aus der Forschungsperspektive recht einfach formuliert. So. Wenn ich, so wie die Genossenschaft oder auch die Caritas da die Prozesse vor Ort begleitet, ist es trotzdem noch einmal viel schwerer, so mit diesen skeptischen Haltungen und Widerständen umzugehen. So. Das ist nämlich auch auszuhalten in gewisser Weise, ja, so, weil das würde ich als eine erste Empfehlung sozusagen formulieren, dass das halt auch tatsächlich ertragen werden muss in gewisser Weise, ja, so, dass da auch Geduld braucht. Also das würde ich als erstes sehen, und das ist, wie gesagt, gleich gesagt, ja, so, das braucht, glaube ich, auch viel Kraft von den beteiligten Akteurinnen, so. Und das andere, das ist ein sehr schwieriges Thema, nämlich die Frage der Kommunikation, der frühzeitigen Kommunikation. Wie macht man das? Das ist was wir jetzt im Podcast ja auch schon ein bisschen als Thema hatten, so. Das ist insofern schwierig, weil die Kommunikation führt ja dann in weiterer Folge auch zu Widerständen und Skepsis. Ja, so. Das heißt, du hast nicht das Ergebnis der Kommunikation, alle sind zufrieden und glücklich. So. Das ist, ich kann so unter Umständen ja sogar die Widerstände und Skepsis auch noch einmal fördern, ja, so, durch Kommunikation, Information, so. Ich glaube aber trotzdem, dass es das braucht, ja, so. Und aber vor allem eine starke Auseinandersetzung mit den Bestandsbewohnerinnen und deren Inhalten. Also die Auseinandersetzung damit, welche Inhalte gibt's da, die für die ansässige Bevölkerung, für die ansässigen Bewohnerinnen wichtig sind und die man vielleicht auch berücksichtigen muss, ja, so. Wenn man sich vorstellt, hier, aus der Perspektive der Bestandsbewohner passiert ja da so viel, ja, so. Da wird so viel investiert, ja, da wird was sichtbar, da wird was gebaut, dann steht was Neues, das ist klar, dass es Geld kostet, ja, so. Und dann schauen Bewohnerinnen auch drauf, was vielleicht bei ihnen weniger funktioniert im Bestand, ja, so. Und warum da nicht auch was gemacht wird für sie, so. Und ich halte das für ganz wichtig, auf das zu achten. Das sind manchmal gar nicht so stark investive Projekte oder investive oder sehr, sehr, sehr teure Investitionen so. Es braucht sozusagen so Maßnahmen, die ganz nah an diesen Bedürfnissen der Bewohnerin vor Ort ist. So.
Mhm. Ganz nah an den Bedürfnissen der Bewohner, Bewohnerinnen vor Ort. Danke euch beiden, Magdalena und Christoph, für die Einblicke.
Gerne.
Gerne.
Ich werde versuchen, diesen Tipp zu beherzigen. mit dem Widerstände aushalten, Maßnahmen setzen, die nahe Bewohnerinnen ist. Ich habe das Gefühl, dass es auch schon langsam bei uns in der Klima- und Energiewelt ankommt. Mir hat zum Beispiel mal der Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG, das ist so der Überlandstromnetzbetreiber in Österreich, gesagt, die bauen ja viele Freileitungen, hat mir mitgegeben, 3 Erfolgsfaktoren, die bei Projekten wichtig sind. Das eine ist Transparenz und Ehrlichkeit. Das geht natürlich sehr stark in diese Richtung Kommunikation auch. Das zweite ist politisches Commitment auf allen Ebenen. Ist vielleicht beim Bau eines Stromnetzes dann oft relevanter, aber natürlich sind bei Bauprojekten, bei Stadtentwicklungsprojekten auch sehr viele politische Akteure beteiligt, deren Commitments da braucht. Und das dritte ist Mehrwert für die lokale Bevölkerung schaffen, und das haben wir eh auch schon heute öfters mal gehört, diese Zuckerl, die es da braucht, auch um für Akzeptanz zu sorgen. Ja, das war's eigentlich schon mit unserer kleinen Tour durch die 4 unterschiedlichen Perspektiven, die Woge-Demo behandelt. Leistbares Wohnen haben wir gehört. Wir haben was gehört über Aspekte der Klimakrise, der Energiethemen, die es da gibt in der Maisauer Gasse. Wir haben auch was darüber gehört, wie das gesamte Projekt kommuniziert hat, wie begleitet wurde, und haben dann auch was gehört über die Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen, die es jetzt schon gibt in der Maisauer Gasse. Ich bin jetzt wieder bei der Katharina, und Katharina, ich frage dich jetzt noch zum Abschluss, wie geht's bei euch bei Woge-Demo weiter? Was habt ihr noch geplant jetzt in der Restprojektlaufzeit?
Ja, also das Mazitis-Projekt Woge-Demo läuft jetzt noch bis November diesen Jahres. Das heißt, ist eigentlich gar nicht mehr so lang. Da geht es jetzt einmal um die weitere Umsetzung natürlich der endlichen Maßnahmen. Also eben, wir haben auch gehört, grundsätzlich war das relativ verzögert, sozusagen der Baustart. Im Frühjahr war jetzt tatsächlich Baubeginn, und jetzt sind jetzt sozusagen zum einen im Bestand, aber auch im Neubau wird jetzt sozusagen umgesetzt. Für uns im Transitis-Projekt ist aber noch ein Fokus jetzt wirklich auch auf die Laternenwiderbau. Also sozusagen Transitis-Projekte haben ja auch den Anspruch, sozusagen nicht nur Piloten zu sein, sondern daraus zu lernen. Das heißt, eben die Ergebnisse des Monitorings seitens der Energieagentur zu den Energiefragen, aber auch diese sozialwissenschaftliche Begleitforschung, also zu schauen, was sehen wir jetzt zumindest aus der derzeitigen Evaluierung, was lernen wir, wie können wir diese Erkenntnisse sozusagen auch noch weitergeben. Also wir hatten schon im Februar einen ersten Stakeholder-Workshop, der online aber sehr gut besucht war, auch international im deutschsprachigen Raum. Und da planen wir im Herbst, eben voraussichtlich Oktober, noch einen zweiten Workshop. Und sozusagen, jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen weiter, und es ist ein facettenreiches Projekt, und es ja eigentlich viel zum Erzählen gibt, also wo wir eben einen zweiten Workshop planen. Und auch sozusagen ein Stück weit natürlich schriftlich in Form von Leitfäden, gewissen Disseminationsprodukten sozusagen schauen, wie wir das für relevante Stakeholder weitergeben können. Das ist Woge-Demo, die als Caritas sozusagen und auch die Schwarze Teil uns wird natürlich noch weiter beschäftigen. Also wir sozusagen mit unserer Prozessbegleitung werden auch über das Mazitis-Projekt hinaus noch vor Ort sozusagen in der Begleitung und Kommunikation tätig sein und das Projekt also sozusagen bis zur Besiedelung des Neubaus eigentlich begleiten. Also genau, das ist, glaube ich, sowohl uns als auch der Schwarze Teil ein großes Anliegen. Genau.
Ja. Super. Gibt es da eigentlich auch die Möglichkeit für Externe, also Leute, die vielleicht mehr über das Projekt erfahren wollen, euch da zu kontaktieren?
Ja, natürlich.
Ja,
super. Genau.
Also das können wir gerne weitergeben auch, ja.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, sowohl auf der Website Smart Cities findet man unsere Kontaktdaten, aber auch auf der Website der Caritas Stadtteilarbeit zum Beispiel. Genau, wie caritas-stadtteilarbeit.at, wenn ich hier kurz eine Werbeeinschaltung mache, da findet sich das Projekt und dort findet man die Kontaktdaten. Genau, und dann kann man sozusagen gerne auf uns zukommen, und je nachdem, was die Interessensbereiche sind, genau, kann man da natürlich mehr erfahren, beziehungsweise auch bei euch direkt auf der Energieagentur-Seite und bei euren Kontaktdaten findet man natürlich an auch.
Genau. Katharina, du hast zuerst noch gesagt, ihr werdet es ein bisschen euch anschauen, zusammenfassen, was man denn aus dem Projekt lernt, welche Schlüsse man zieht. Jetzt frage ich dich, was hast du daraus gelernt oder was wirst du in der nächsten Prozessbegleitung für so ein Nachverdichtungsprojekt vielleicht anders machen?
Ja, weiß gar nicht, ob man so viel anders machen kann, aber ich sage mal, ich finde, gelernt haben wir auf jeden Fall. Wir waren ja davor auch sehr viel, eigentlich eben Wien baut viel, wir waren viel oder sind viel auch im Neubau sozusagen, also bei der Entstehung neuer Nachbarschaften im geförderten Wohnbau tätig, in Wohnanlagen, in Quartieren und sozusagen diese Erfahrung, also dass jetzt auch die Transformation im Bestand, dieses Nachverdichtungsprojekt einfach sehr, sehr viel komplexer ist, auch langwierigere Prozesse und auch sozusagen diese unterschiedlichen Perspektiven eben der Beteiligten auf das Thema. Also ja, ich glaube, das sozusagen ist für uns sozusagen ja, also glaube ich, ein großer Lernprozess, vielleicht auch noch einmal zu formulieren. Also der Christoph Steuk hat das ja vorhin so formuliert, es braucht quasi die Kraft der Prozessbegleiterinnen. Ich sehe das ja umgekehrt. Ich denke, es braucht, also ich sehe, diese Veränderungsprozesse fordern die bestehenden Bewohnerinnen sehr heraus und insofern braucht es, glaube ich, oft auch deren Kraft, wenn man das so versteht, also eher, sage ich mal, ein Stück wird auch das verstehen wollen, dieser unterschiedlichen Perspektive, dann ist es ja manchmal, glaube ich, auch unsere Rolle, sozusagen hier einfach da zu sein, sozusagen, und eben diese verschiedenen Emotionen, die da kommen, also zu kommunizieren, im Dialog zu sein, aber manchmal einfach eben auch da zu sein, aber wie gesagt, sicherlich braucht es auch Kraft von unserer Seite, aber ich glaube, es braucht vor allem die Kraft der Menschen, wo wir sie halt vielleicht ein Stück weit begleiten können. Dass von manchen dann halt mehr und von anderen weniger wahrgenommen oder auch gesehen wird, aber ich glaube, es ist sozusagen unser Ansatz. Aber noch einmal zu dieser Frage des Andersmachens. Also zwei Gedanken sind mir noch gekommen. Also das eine ist, jetzt ganz konkret, ich glaube, dass das Projekt in der Meistergasse schon richtig angesiedelt ist, aber ich muss schon sagen, eine Nachverdichtung gleich in relativ kurzer Zeit nach quasi einer dieser Modernisierung, die thermische Sanierung gegeben hat, zu machen. Ich weiß nicht, wenn man das so wüsste, ob man es ein zweites Mal so macht oder dann gleich schon von Anfang an plant und anders kommuniziert, weil da habe ich schon das Gefühl, diese zwei Baustellen so kurz hintereinander, das fordert schon einmal besonders. Und ich glaube, wenn man das sozusagen im Hinterkopf hat, dann Frage, ja, ob man das dann anders berücksichtigt oder genau dann wirklich so machen würde. Und das,
ja, ist ein guter Punkt.
Und das Zweite ist, das, was du jetzt auch angesprochen hast, mit diesen drei Ebenen sozusagen, die da wichtig sind, das politische Commitment. Also ich sehe schon so das, was hier umgesetzt wird und das eben sozusagen im Dialog mit Stakeholdern der Stadt hin sozusagen, erfahren wir das ja auch. Na, natürlich, das ist ja sozusagen eigentlich quasi entspricht der Stadtpolitik und Wohnpolitik sozusagen hier in der wachsenden Stadt leistbaren Wohnraum zu schaffen und dass das quasi eine ganz wichtige Strategie ist und so. Und wenn man dann aber vor Ort bei großen Informationsveranstaltungen steht, dann sozusagen sind es eigentlich der Wohnbauträger, die Prozessbegleitung, vielleicht die Planer, die dann sozusagen vor Ort stehen. Und ich glaube sozusagen, was hier, das heißt, was ich anders machen würde, aber ich glaube, was hier schon manchmal ein Anliegen wäre zu sagen, kann dieses politische Commitment, was es vielleicht im Hintergrund gibt, hier nicht auch einfach sichtbar gemacht werden sozusagen. Mhm. Also das ist auch auf politischer Ebene hier doch auch Ansprechpersonen sieht das sozusagen für die Menschen, dass mich ja auch noch ein bisschen beschäftigt. Und wo die Frage ist, dann kann man auch die stärker in diesen, zumindest an manchen Punkten, Dialog vor Ort holen, um auch zu sehen, das ist ja doch irgendwie Teil ja sozusagen einer größeren Stadt- und Wohnungspolitik und die aus unterschiedlichen Gründen bei ihrer Herausforderungen, aber eben auch ihre Chancen sozusagen mit sich bringt. Mhm.
Dass zum Beispiel auch ein Bezirksvorsteher, eine Bezirksvorsteherin zum Beispiel bei so einer Dialogveranstaltung da dabei
zum
ist.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder ich sage einmal, wir haben ja begonnen mit der Frage der Flächenwidmung. Also die Magistratsabteilung oder sozusagen die Stadt Wien, die sozusagen im Zuge von Bestreben in der Stadtentwicklung oder in der Flächenwidmung. Also das, glaube ich, gibt es unterschiedliche Ebenen und das ist natürlich auch die Komplexität, dass meistens manchmal diese unterschiedlichen Ebenen vielleicht gar nicht alle die gleiche Positionierung haben und das, was dann Prozesse auch manchmal nicht leichter macht sozusagen. Aber ich sage einmal, ja, es kann die Bezirksebene sein. Ich finde, es kann aber durchaus auch die Stadtebene sein oder eben sozusagen die Wohnbauförderung, die ja grundsätzlich auch das Projekt unterstützen.
Okay, super. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank für diese abschließenden Gedanken. Vielen Dank, dass du mich jetzt durch diese Sendung begleitet hast. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Senka, Carina, Lukas, Magdalena und Christoph für die Einblicke, die wir da heute bekommen haben. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute fürs Projekt. Verabschiede mich jetzt mal so in die Runde und sage auf Wiedersehen.
Vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.
Danke auch an Laura Fanschek für die Produktion und das technische Handling, das ja durchaus herausfordernd war heute bei so vielen Leuten im Aufnahmestudio. Danke auch an Altan Sahin fürs Organisieren, fürs Koordinieren. Das war's für heute. Ich hoffe, das Projekt macht Schule und dieser integrative Smart City Ansatz wird bald Standard, wenn es um Nachverdichtungen geht, wenn es darum geht, alles auf Schiene zu bringen, damit das Leben in der Stadt auch wirklich gut funktioniert, neben all den Transformationsprozessen, die da auf uns warten. Damit wir uns den Platz in der Stadt gerecht aufteilen können, dabei natürlich auch auf die Bewältigung und den Umgang mit der Klimakrise achten und für generationen- und kulturenübergreifendes gutes Zusammenleben sorgen. Danke fürs Zuhören, bis bald bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.